Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit. Sogar wenn du noch nie Gastgeber warst, wenn du noch keine Gäste bei dir gehabt hast und nicht dieses Gefühl gehabt hast, ja, für sie zu sorgen, ihnen einen schönen Abend oder eine schöne Zeit bieten zu können, auch dann kannst du nach diesem Gespräch, das ich mit Susanne und mit Kevin heute hatte, total nachvollziehen, wie das ist, weil die zwei schildern ihren Alltag in der Küche, in der Gastronomie und mit ja, über 40 Jahren Erfahrung, die die beiden haben, haben sie einige Geschichten mitgebracht und das eben um Ausbildungsbetriebe, individuelle Konzepte, aber auch ihr 90-Tage-Programm, was sich jetzt schon richtig verrückt weiterentwickelt hat, weil die Aufnahmen sind schon ein paar Tage her und es werden Sorgentelefone eingerichtet etc. Also da steht einiges an bei Kevin und Susanne. Und dieses Gespräch, also ich bin danach rausgegangen und ich war Feuer und Flamme und ich habe mir gedacht, boah, ja, mal so zu arbeiten, wie die beiden das schildern, hätte ich wirklich Lust. Ja, und aber auf der anderen Seite haben sie einmal auch über ihre Ausbildungszeit berichtet, wie sie ausbilden, über all die Sachen, die sie erlebt haben. Ja, also wirklich auch sexualisierte Gefahr ist so ein Thema, Stress, Burnout, all solche Sachen. Und ja, das Leben ist nicht nur so wie bei Gordon Ramsay, das habe ich danach auch verstanden, aber es ist ein ganz, ganz tolles Gespräch geworden. Und ja, freu dich drauf, nimm was mit und melde uns gerne rück, wenn du ja, irgendwo mithelfen magst, wenn du irgendwo für uns ein Feedback hast, dann einfach melden. Alles wie immer in den Shownotes und wir starten rein in diese Folge heute. Wie viel Küchenerfahrungsjahre sitzen jetzt hier zusammen mit euch beiden?
Also bei mir sind es jetzt im April 30 Jahre geworden.
Geworden, ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, bei mir sind es 12, seit 2014.
Also okay. 42.
42. 42
also,
Jahre.
Weiß nicht, sollen wir die Überstunden auch mitrechnen, weil dann.
Ja, dann habt ihr die 50er-Marke schon locker wahrscheinlich hinter euch. Okay. Ja. Und. Ist ja jetzt dann auch schon ein bisschen her, aber wisst ihr noch irgendwas aus eurem allerersten Jahr, wo ihr mal so eine Küche betreten habt und was da noch so los war? Oder ist es schon so weit weg?
Nö, also den ersten Tag in meiner Küche werde ich auch nie vergessen. Also das war schon besonders und auch sehr komisch. Also das war nicht mal in Deutschland, das war in Griechenland. Da stand ich im Restaurant von meinen Eltern, die haben da versucht, ein Restaurant zu übernehmen. Und da stand ich da als Koch, ohne die Sprache zu können. Also ich musste Koch sein, weil was anderes gab es nicht. Entweder Koch und Kellner oder Koch und Kellner. Also mehr gab es nicht. Es gab nur die beiden Auswahlen. Und habe ich mich dann mit meiner Mutter in die Küche gestellt und ich weiß noch, den ersten Tag, wo das Restaurant geöffnet hat, da kam ein Priester vorbei, der das abgesegnet hat. Und das war schon komisch, also das war richtig, so traditionell wird in Griechenland, kommt er zum Priester und segnet das Restaurant etc. und hat mich dort gesegnet. Ich habe kein Wort verstanden. Wir wussten auch nicht so wirklich, was wir kochen sollten oder wie das überhaupt geht. Wir hatten ein Kochbuch auf Griechisch und haben uns da die Bilder angeguckt. Ja, und das war meine Laufbahn, dann ging das los.
Krass. Ja. Okay. Und Susanne, bei dir kam auch der Priester vorbei?
Nein, tatsächlich nicht. Ich wollte auch gar nicht in die Gastro. Ich hatte eigentlich, wollte ich Veranstaltungskauffrau machen. Und die letzte Bewerbung, die ich losgeschickt habe, nachdem alle Bemühungen irgendwie so im Sande verlaufen sind, war halt wirklich an dieses Catering und die hatten mich dann eingeladen. Da dachte ich, naja gut, okay, dann guckst du es dir mal an. Dann habe ich tatsächlich 4 Wochen gratis gearbeitet, um mir das Ganze anzugucken und war dann halt wirklich nur in einer Abteilung und habe den ganzen Tag von morgens bis abends Kisten ausgepackt mit Essen drin. Also Also ich war nur in der Abteilung, die Ware annimmt und vorbereitet für die Küche. Aber allein die Größe des Caterings, also es war halt einfach, also insgesamt macht das Catering, in dem ich gelernt habe, für über 250 Standorte Cook-and-Chill-Essen. Also für Behindertenheime, für Altenheime und für Kantinen. Und einfach diese Dimension, die fand ich so faszinierend, dass ich gesagt habe, okay, ich will mir das angucken, ich will das lernen. Und dann war ich tatsächlich auch nach der Ausbildung, meine erste Veranstaltung war das Deutsch-Schweizer Oktoberfest mit knapp 11.000 Gästen am Tag über 3 Wochen.
Crazy.
Da war ich dann die Küchen- und Bereichsleitung.
Okay, ganz, ganz andere Ausmaße, ne?
Genau, das heißt, also ich hatte schon locker 500.000 Gäste.
Okay, verrückt. Und dann bei euch in Griechenland, wie viele Gäste hattet ihr am Tag?
Also wir hatten am Anfang, am ersten Tag kam überhaupt keiner. Also der erste Tag war eine Katastrophe total, weil es war auch noch Ostern gewesen und da feiern die Griechen ja sowieso zu Hause mit ihren Familien.
Ja.
Und das wussten wir gar nicht mehr. Und Tatsache ist, meine Mutter und mein Vater an dem Tag auch noch weggegangen. Die sind zum griechischen Essen gegangen und ich stand dort alleine in diesem Objekt. Es war zwar schön, weil das war direkt am Strand, aber du hattest schon Schiss gehabt. So eine 500.000 Gäste hatte ich da nie gehabt. Am nächsten Tag waren dann schon mehr da. Aha. Und im Hochsommer haben wir dann auch bis zu 400-500 Leute gemacht. Also,
krass.
Ja.
Verrückt, verrückt, verrückt. Gell? Und wenn ich dann in der Küche stehe, wir haben 4 Kinder und dann bringen die noch ihre Freunde mit, dann ist es bei mir schon... Dann ist es schon totales Chaos, ne? Weil ich dann irgendwie für 8 Leute kochen muss. Habt ihr mir einen Tipp? Könnt ihr mir was empfehlen, wie es weniger Chaos wird, wenn ich für 10 oder 8 Leute kochen muss?
Mise en place.
Genau, Vorbereitung ist alles.
Vorbereitung ist alles, okay.
Oder ganz klassisch für die Kinder bei McDonald's bestellen, das geht immer.
Genau. Wie oft seid ihr bei McDonald's?
Ich muss zugeben, ich habe noch nie einen Burger von McDonald's gegessen.
Ja, weil du schon davor wusstest, wie das ganze Ding läuft.
Nee, tatsächlich habe ich als kleines Kind schon kein Fleisch gegessen.
Ach so, okay.
Ah.
Aber ich kann trotzdem...
Ich sage dann eher Burger King als McDonald's.
Was, sorry, Kevin?
Ich bin eher Burger King als McDonald's.
Ah, okay, aber gehst du trotzdem auch mal?
Ja, ab und zu, also aber nicht so oft, weil danach hast du immer wieder Hunger. Also du musst dann eher kochen, also von der Hinsicht kannst du auch gleich kochen.
Verrückt, verrückt, verrückt. Okay, also jetzt haben wir da diese 42 Jahre und ihr wart dann ja auch in der Ausbildung selber. Und es gibt ja viele so Hollywood-Streifen, ne, wo es dann in der Küche so richtig so hergeht und die Pfannen fliegen und so. Entspricht es der Realität oder ist es überzogen? Oder was sind so... Okay, beide nicken. Raus damit.
Du darfst anfangen.
Ja, also das war nicht in der Ausbildung. Tatsächlich, wie gesagt, ich hatte Glück, weil in dem Bereich, wenn man mit Menschen mit Behinderung arbeitet, ist das Ganze auch ein bisschen gesitteter. Da sind natürlich dann auch die Betreuer mit anwesend und so. Das war eigentlich sehr lustig. Also hat mir immer sehr viel Spaß. Wir haben uns gegenseitig nass gespritzt beim Bodenwischen oder sonst was. Mhm. Das war eigentlich schon ganz cool. Aber die Pfannen flogen erst 2 Jahre später, als ich im Allgäu in der Küche war. Da war der Chef, glaube ich, leicht cholerisch und hat wirklich die gusseiserne Pfanne quer durch den Raum ins Waschbecken geworfen. Also es stimmt leider schon.
Stimmt, okay. Okay, ja. Bei dir auch, Kevin?
Ja, also die Küche, also so wie sie meistens dargestellt wird in den Filmen oder so, ist auch so gewesen, also ich sag mal gewesen, es ist nicht mehr ganz so schlimm. Aber ja, also ich verstehe es auch teilweise, weil der Druck ist ziemlich hart, der da entstehen kann, vor allen Dingen jetzt in so einer Küche, wo à la carte gekocht wird, wo hunderte von Gästen reinkommen und hunderte Essen haben wollen und in dem Moment, wenn dann was nicht läuft, so wie es laufen soll, wird der Chef schon extrem schnell aggressiv, also das merkt man schon. Also, Pfannen fliegen oder wir hatten auch schon, dass wir eben verbrannt wurden mit irgendwelchen Geräten etc. Also, es war leider alles mit dabei.
Aha, okay.
Okay. Und als Bestrafung mit der Zahnbürste die Fliesen putzen, das hatten wir auch alles gehabt. Also war schon. Aber das ist auch international sehr weit verbreitet. Also das ist jetzt nicht so, dass es in meinem Land schlimm ist. Es ist eigentlich überall so. Mhm. Die Küche war schon extrem. Es hat sich viel gebessert, ja. Aber es trotzdem hat das Pflaster, ja.
Ja. Und was fasziniert einen dann? Brutal viele Stunden zu arbeiten unter Zeitdruck, ne? Also ich kenne ganz wenig Köche, die irgendwie mit dem Ferrari vorfahren. Spielt man da nicht mit dem Gedanken zu sagen, ah, okay, meine Ausbildung habe ich jetzt, danke, ich mache was ganz, ganz anderes?
Also, machen viele. Leider machen das viele. Da sie eben dann auch die falsche Ausbildung hatten, ihnen das Eigentliche ist es ja, warum wir das machen oder ist Gastgeber sein. Du möchtest was Gutes tun. Du bereitest eigentlich den Leuten einen schönen Tag. So, das ist ja die Aufgabe von uns. Ob das jetzt Kochen ist, ob das jetzt Service ist, ob das Bar ist, ob das Housekeeping ist, du willst ja, dass die Leute einen schönen Tag haben.
Ja. So.
Und das Thema Kochen ist mehr Leidenschaft. Also es gehört wirklich eine gewisse Leidenschaft dahinter, dass du dich mit den Sachen auseinandersetzt, dass du einen schönen Teller machst, dass das auch du schaffst Erinnerungen am Ende. Du willst ja eigentlich so kochen wie die Oma, also das hatte ich immer so vorgehabt, was nie geklappt hat in 30 Jahren, aber man probiert es, dass die Leute sich daran erinnern und sagen, das hat fast genauso geschmeckt wie Oma. So, das ist die Leidenschaft dahinter. Und die wird aber leider in diesem ganzen Druck und Pfannenschmeißen wird das eben nicht vermittelt.
Ja.
Und es gibt viele Azubis, die dann eben auch abspringen und sagen, hey, was will ich mit der Scheiße? Geld verdiene ich kein. Und Köche sind eigentlich nicht gemacht, dass sie unbedingt jetzt reich werden wollen. Weil die wollen das wirklich aus Leidenschaft. Die wollen einen schönen Tag machen, ein schönes Gericht machen. Und Geld würde das, wenn du denen zu viel Geld gibst, würden die nur noch für Geld arbeiten.
Mhm.
Es muss eigentlich die Leidenschaft überwiegen. Aber das wird eben halt falsch vermittelt und darum springen auch viele ab.
Mhm.
Also ich habe viele erlebt, die haben die Ausbildung gemacht und sind danach Busfahrer geworden. Es ist leider so. Oder haben eben auch die Ausbildung schon vorher abgebrochen.
Mhm.
Ich stand auch kurz davor, weil es war wirklich hart, was man da durchgemacht hat. So, und es sind ja nicht nur die Stunden, die du in dem Restaurant verbringst, sondern auch, wie du behandelt wirst und was du eigentlich aufgibst dafür. Und wenn das dann irgendwann auch nicht gerechtfertigt wird oder anerkannt wird von deinem Chef oder sonst wie, ist es dann schon scheiße.
Mhm.
Also man verliert auch. Ich habe meine Familie dadurch verloren. Ich habe meinen Sohn nicht aufwachsen sehen, weil ich nach der Karriere gegangen bin und die Hotels haben mich immer hin und her geschmissen. Ich musste 6 Monate hier, 6 Monate da.
Ja.
Man gibt viel auf dafür.
Mhm.
Bekommt wenig zurück. Und wenn man dann aber auch die Anerkennung von seinem Chef oder von seinem Betrieb nicht mehr bekommt, ist das dann schon hart.
Ja. Heavy. Und Susanne, bei dir, warum bist du dann aus dem Allgäu? Im Allgäu kann man ja tolle Sachen auch machen. Was hat bei dir so diese Leidenschaft dann irgendwie ausgelöst oder die Faszination? Was ist das?
Also die Faszination, die kam auch schon in der Ausbildung tatsächlich, weil ich durfte sehr früh sehr viele Verantwortung übernehmen. Durfte Caterings machen, Hochzeiten, Empfänge. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Das war so schön, immer die glückliche Braut zu sehen und wenn die dann mit so einem coolen Auto vorfährt oder so. Und du durftest den Leuten einfach einen schönen Tag machen, durftest das noch ein bisschen besser machen, als es eh schon war. Das hat mich halt schon immer fasziniert. Das hat Spaß gemacht. Und dann hatte ich halt auch so Veranstaltungen wie Flying Service auf der Messe, dass ich dann halt in einem winzig kleinen Raum, der wirklich, also das war vielleicht so 2 Quadratmeter, vielleicht 4 maximal, und auf diesem Raum hatte ich einen Kühlschrank mit Getränken und da drin sollte ich Fingerfood vorbereiten für einen Flying Service und es war einfach eine Katastrophe, aber es hat irgendwie funktioniert und mich hat es dann fasziniert, immer so dieses Größenverhältnis, diese Unmöglichkeit der Aufgabe und es doch dann irgendwie hinzubekommen.
Mhm.
Und das hat mich dann auch angetrieben und ja, im Allgäu war es cool, das war ein total toller Ort zum Lernen, aber es war halt auch wieder dieses Verheizen. Also möglichst wenig Personal, möglichst aus der eigenen Familie und dem Personal so wenig zahlen wie möglich und so lange und so viele Gäste wie möglich in so wenige Stunden quetschen wie möglich, weil man sich nicht traut, die Preise zu nehmen, die man verlangen könnte. Also ich meine, der Koch, unter dem wir da gearbeitet haben, der hatte ein Talent. Oh mein Gott, der hat ein Lammkarree gekocht. Da habe sogar ich als Vegetarier die Soße probiert und fand die genial. Also wirklich, hätte man reinlegen können. Und er hat sich richtig Mühe gegeben mit seinem Essen. Aber er hat Preise verlangt, wo er den Tisch abends dreimal besetzen musste, damit es sich für ihn rechnet. Und dann hat er bis nachts um, keine Ahnung, 2:30 noch die Abrechnung gemacht und Papiere und Bürokram und musste dann morgens halt schon auch wieder anfangen, damit er die ganzen Sachen, die er alle von Hand herstellt, auch rechtzeitig fertig hat, bevor der Service losgeht.
Ja.
Naja, und dass das irgendwie auf Dauer nicht funktioniert, ist klar. Also ich meine, die Leidenschaft ist da und ja, es ist schwierig, wenn man sich nicht traut, die Preise zu nehmen, die man braucht.
Mhm.
Und am Personal zu sparen, finde ich, ist der falsche Ansatz, weil das Personal ist das Wichtigste in dem Betrieb. Hast du kein Personal, kannst du die Tür nicht aufmachen.
Ja. Und die sind dein Aushängeschild, ne? Wenn die so eine Fresse ziehen.
Die müssen das leben, ja, genau.
Schwierig. Ja.
Und das ist halt auch der Impact, den ich haben möchte, dass halt, wenn du jetzt dir vorstellst, du bist total genervt. Du stehst auf, bist vielleicht schon spät dran, hast es nicht geschafft zu frühstücken, gehst dir auf den Weg einen Coffee to go holen. Wenn diese Dame hinter der Theke es nicht schafft, dich anzulächeln, weil sie keine Zeit hat und sie super genervt ist von dir, dass du überhaupt anwesend bist, ist dein Tag noch mehr beschissen. Wenn sie es aber schafft, dich abzuholen, weil sie schon weiß, was du trinkst und dich total freundlich begrüßt, dann ist dein Tag weniger beschissen und dann ist es auch nicht so schlimm, dass du nicht gefrühstückt hast. Und ich finde, das müssen wir halt einfach wieder in die Gastro bringen.
Ja, ja.
Ja, das Gastgeber-Dasein ist irgendwo verloren gegangen. Also, was ich sage, also hier in Deutschland zumindest ist es so, dass da habe ich das Gefühl, dass unsere Arbeit an sich eigentlich keiner mehr so richtig weiß, warum er die macht. Er macht einfach nur eine Arbeit. Er kommt rein, stempelt sich ein, macht seine 8 Stunden, hoffentlich nur die 8 Stunden und geht dann wieder, stempelt aus und tschüss.
Mhm.
So, und das ist aber nicht der Sinn. Ein Gastgeber sein. Also Gastgeber sein muss man schon fühlen und übermitteln auch. Also zum Beispiel, ich arbeite jetzt seit einiger Zeit nur noch früh im Frühstück aus gesundheitlichen Gründen und wegen meiner Familie.
Mhm.
Und für mich ist es immer so ein Ziel, wenn der Gast früh reinkommt und schlechte Laune hat. Wieder guten Morgen noch sagt, noch sonst was, dann ist das für mich so ein Punkt, jetzt den musst du das Lächeln rauskitzeln. Den musst du glücklich machen, dass der wenigstens Hallo sagt oder guten Morgen und rausgeht und lacht. Und das funktioniert auch meistens. Und das ist eigentlich schon wieder viel mehr als Lohn, also wenn du bezahlt wirst. Für mich ist das eine Bezahlung, wenn du sagst, hey, der Gast hat gelacht, schon alleine wegen dir, der ist freut sich wieder raus, hat sein Frühstück gemacht und schön.
Mhm.
Und das ist in Deutschland irgendwo verloren gegangen. Und liegt auch viel daran, dass die Chefs, wie die Susanne schon sagt, immer dieses Personal einsparen. Personal einsparen, Personal. Wenn dein Team immer kleiner wird und es bleibt alles an dir hängen, ist das irgendwo, man macht sich da kaputt und das war's dann. Die Einsparung vom Personal ist momentan. Also ich spare in dem Moment, ja, für diesen Monat spare ich wahrscheinlich 1.000 Euro ein oder 1.800 Euro ein. Aber im Endeffekt, das ist ja ein Rattenschwanz, der sich dann langzieht. Du brauchst dein Personal, du brauchst gutes Personal und dann funktioniert das auch. Mhm. Und Corona-Zeiten haben uns ja gezeigt eigentlich, wo das hinführt in der Gastronomie, wenn du an Personal sparst. Die gehen einfach weg und dann heulen die rum, dass die Facharbeiter fehlen. Obwohl die ja nicht fehlen, die sind ja bloß weg, die sind ja woanders. Und ich habe es leider auch in meinem Betrieb, also in dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass zu Corona-Zeiten die Hilfen, die kamen, die Corona-Hilfen für die Restaurants, und da kamen viele, falsch genutzt wurden. Viele Restaurants haben dann gesagt, okay, wir tun jetzt die Küche neu machen, wir tun das machen, wir tun, aber nicht, wir halten unser Personal. Wir tun das ins Personal einsparen, also reinstecken. Damit, wenn dann wieder geöffnet wird, ich mein Personal habe. Das wurde eben zu Corona-Zeiten oft so gemacht, dass da in irgendwas investiert wurde, außer ins Personal.
Mhm.
Und danach haben wir das Drama, was wir jetzt eigentlich haben.
Den das so weitergeht.
Fachkraftmangel.
Ja. Ich habe direkt 2 Fragen zu dem Thema. War es in Deutschland schon mal anders? Das ist die Frage Nummer 1. Und B, ist... Habt ihr das in anderen Ländern irgendwie anders wahrgenommen? Also, dass dieses Gastgeben dort irgendwie leichter von der Hand oder anders ist.
Ja, definitiv. Also ich war 3 Wochen in Frankreich und habe dort in einem Skihotel gearbeitet, sowohl im Service als auch in der Küche. Und das ist, die arbeiten zusammen wie ein Uhrwerk. Die bekommen nicht mehr Geld. Die haben sogar Teildienst. Das heißt, sie sind den ganzen Tag in diesem Laden drin. Die gehen mittags in der Pause sogar noch Skifahren schnell und kommen dann wieder. Und es gehen alle zusammen und es kommen alle zusammen und alle sind gut gelaunt. Wenn du das in Deutschland anguckst, dann wird halt, wie Kevin schon gesagt hat, am Personal gespart. Wenn ich abends 3 Leute übrig habe, die zusammen putzen sollten und du schickst 2 nach Hause, damit du da die Stunden sparst. Erstens braucht der eine länger, weil er ja weniger Hände hat. Das heißt doch, viele Hände, schnelles Ende. Und zweitens, er ist komplett demotiviert. Wenn er der Arsch ist, der alleine zu Ende putzen muss, sorry für die Wortwahl, aber so denkt man sich das dann halt, dann hat er keinen Bock mehr. Dann ist er auch ein bisschen geärgert auf die Kollegen, die früher gehen durften. Und dann säst du mit uns.
Also.
Das ist halt nicht cool. Und das zieht sich dann halt durch. Und dann hast du irgendwann Konflikt im Team. Und Konflikt im Team gibt Reibung. Und Reibung bedeutet, du bist nicht mehr so schnell.
Mhm.
Und jede Sekunde zählt. Also, wenn ich mehr Zeit habe, kann ich mehr Gäste.
Ist es anders gewesen?
Ob es anders gewesen ist? Ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich vielleicht mal anders war. Ich bin noch nicht ganz so alt, dass ich das sagen kann, ob es vor 50 Jahren anders war. Aber ich sehe, dass es in Betrieben funktioniert. Es gibt Betriebe, in denen funktioniert es.
Und nee, also warum war es diese 3 Wochen, wo du da gearbeitet hast, warum war das da anders? Also warum haben die denn funktioniert wie ein Uhrwerk? Also ist ja jetzt nicht ein anderer Kontinent.
Die waren ein Team. Die waren ein Team. Die waren eine geschlossene Einheit. Die waren nicht jeder für sich und jeder für sein Gehalt und jeder seine Stunden, sondern die waren ein Team. Sie waren gemeinsam ein Team für den Gast. Und der Chef stand mit in der Küche. Und der Chef hat sie auch gewertschätzt. Und der Chef hat ihnen abends Essen hingestellt. Und es war einfach eine Familie.
Mhm.
Und das fehlt hier. So, jeder geht essen, wann er gerade kann. Die Pausenzeiten sind, oh ja, wenn du jetzt gerade keinen Gast hast, dann kannst du in die Pause gehen. Jeder steht alleine im Hinterhof und raucht schnell eine oder schiebt sich kurz ein Brötchen rein. Da fehlt dieser Teamgedanke. Wir hatten zum Beispiel ein Ritual in Frankreich, kurz vorm Abendservice, standen alle hinten draußen und haben von der Bar oben ein Tablett Espresso runtergereicht bekommen. Und alle zusammen haben erstmal einen Kaffee getrunken, bevor es losging. Das fehlt in Deutschland. Diese Teambildungsmaßnahmen, da scheißt jeder drauf und ich weiß nicht wieso.
So,
ich verstehe es nicht.
Also wir hatten das tatsächlich auch in Italien gehabt. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. In Italien hatten wir das auch. Wir hatten das sogenannte Personalessen. So, und das war, ich weiß nicht, wann ich mal nicht Teildienst gearbeitet habe. Wir haben Personalessen gekocht, das war immer nach der Schicht und da ist auch jeder da geblieben. Da ist der Chef, die Chefin, die Köche, der Service, das sind alle da geblieben, auch die, die Familien hatten und die mal kurz zur Familie gehen durften in der 1 oder 2 Stunden Pause, die sind da geblieben. Wir haben zusammen gegessen, wir haben alle zusammen am Tisch gegessen. Danach wurde abgeräumt, dann sind wir nach Hause gegangen, zur Familie oder sonst wohin, und dann sind wir wieder auf Arbeit gekommen. Und das habe ich in Deutschland noch nicht so gehabt, weil es zeitlich irgendwie nicht reingepasst hat in Deutschland. Ich habe das damals im Brauhaus versucht anzufangen, Personalessen zu machen mit denen, die Spätschicht hatten, die Frühschicht hatten, und wir in der Küche hatten sowieso Teildienst, aber das war mein klares Nein. Nein, ich komme erst auf Arbeit, ich fange erst 1 Stunde an, warum soll ich 1 Stunde eher kommen?
Ja.
Oder noch schlimmer, es kamen sogar Leute, die wollten sich dann erstmal einstempeln. Das ist doch Arbeitszeit, wenn ich auf Arbeit bin. So, und das macht alles kaputt.
Ja.
Weil bei uns in Italien, also in Italien war das egal, wir sind da geblieben, weil das mal kurz Spaß gemacht hat, einfach mal dort zu essen, dort zu machen. Meistens haben die Auszubildenden gekocht bei uns in Italien. Die haben dann das Personalessen gemacht.
Mhm.
Und wir sind sitzen geblieben, haben dort gegessen zusammen, haben uns unterhalten, haben einen Witz gemacht. Es ging mal nicht um die Arbeit oder vielleicht auch mal kurz, aber das war's. Und das stärkt das Team. Und die Italiener, die machen das aus Liebe. Also die lieben ihren Beruf. Also die lieben auch das Gastgebersein schon an sich. Und die verbinden Essen nicht mit einfach nur Essen und gut ist. Nein, für die ist das ein Gefühl. Also die fühlen das Essen. Die wollen dort Gemeinschaft, die wollen dort quatschen, die wollen dort reden. Es geht nicht um das Essen prinzipiell, es geht um die Gemeinschaft. Und das haben die Italiener und das haben die auch auf Arbeit. Also die bringen ja jetzt einen ganz einfachen Glas Wein, was 2 Euro kostet, bringe die mit einer Leidenschaft und einer Eleganz, als wäre es ein Champagner. Und das haben wir nicht in Deutschland. Also das musst du in Deutschland erst lernen. So, und da fängt es ja schon mal an. Und auch dieses in der Pause essen gehen oder zusammen essen oder vor der Arbeit sind wir immer in die Bar gegangen, weil da gibt's ja überall Bars in Italien. Da gehst du dort rein, dann trinkst du dein Espresso schnell, isst dein Cornetto und dann gehst du auf Arbeit. Aber diese 5 Minuten da drinnen, mit diesen ganzen Leuten, die da drinnen auch stehen, baut dich auf irgendwo. Schon der Barista, der dahinter steht, der dich anquatscht mit Namen, wie du gesagt hast, und zack, 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 und dann gehst du wieder. Dann gehst du mit einem ganz anderen Gefühl auf Arbeit. Und versuchst, diese Leidenschaft auch auf Arbeit zu bringen. Und das fehlt hier irgendwo in Deutschland. Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt's das.
Ja.
Und ob es früher anders war, weiß ich nicht. Ich bin jetzt seit, glaube, 13 Jahren wieder in Deutschland. Und ich hatte ein Team gehabt, was wirklich cool war, was wirklich beständig war, aber das war nur die Küche. Also schon Küche und Service zusammen war... Und auch dieses Personal, das ist schon angesprochen, das zusammenzubinden, das geht irgendwie in Deutschland. Ich weiß nicht warum.
Verrückt. So,
jeder probiert irgendwo auf sein Geld zu kommen und nein, ich habe meine Schicht und hier und da. Es ist einfach nur, passt in die Gastronomie, so wie ich sie kenne oder so wie ich sie erlebt habe und passt das irgendwo nicht rein.
Mhm. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Branchen hier gehabt, so im Gespräch, gell? Und habe ganz selten so dieses Gefühl gehabt, so dass jemand begeistert, ja, aber also wenn ihr das so erzählt, ne, dann hat man selber so Bock, irgendwie hinter einer Theke zu stehen und einen Espresso zu machen und so. Und ich habe früher, habe ich viel so Ferienfreizeiten geleitet und habe immer gesagt, ich mache die Küche. Und die Küche war meistens nur ein Pavillon mit irgendwie einem Grill und so. Ich weiß schon, dieses Gefühl ist cool. Ja? Also so für jemand zu sorgen und dann kommen 40, 50, 60 Menschen und die kriegt man satt, so wie du es vorhin gesagt hast, ne? wie bei Oma.
Ja.
Das ist schon schön, ja. Aber ich habe dann auch so den Deutschen in mir gespürt, der dann so, jetzt schnell und scheiße, ist nicht durch und aber es ist anders, wie ihr das beschreibt. Es ist anders.
Ja, also Thema Beschwerden hatte ich in Deutschland auch mehr, wesentlich mehr als in Italien gehabt. Also der Deutsche guckt schon immer genau drauf, was ist. Und viel Soße und will das halt. Ich weiß nicht, ob das die Mentalität ist, ja gut, dass Deutsche so oft meckern. Wir hatten das Thema ja, ne, Susanne mal mit einem Kind. Ob das vielleicht eine Mentalität ist von Deutschland, dass es eben sehr gerne gemeckert wird. Mhm. Und dass es eben auch genauso sein muss, wie es zu Hause ist, so will ich das in einem Restaurant haben. Das ist der Unterschied zwischen den anderen, auch in Australien, wo ich da gewesen bin. Die Leute gehen. Die wollen sich verzaubern lassen manchmal. Die wollen einfach rausgehen, die wollen mit den Freunden zusammen sein und wollen was essen, gucken, was auf der Karte steht, bestellen lassen, lassen sich einfach mal überraschen. So, Punkt. In Deutschland hatte ich das immer gehabt, die Roulade, die sie mir gebracht haben, die hätte meine Frau ja besser hingekriegt. Oder dann ist zu Hause bei deiner Frau. Weil man versucht ja auch als Koch jetzt zum Beispiel was zu kreieren und so ein banales Gericht. Das dauert manchmal auch Monate, bis das fertig ist. Also es ist keine Sache, die mal in 5 Minuten entsteht. Gibt's auch Gerichte, aber die meisten Zeit brauchst du ja. Du musst ja das Gericht entwickeln, die Soße dazu. Es muss alles koordiniert werden, bis das überhaupt passt, dass der Teller rausgeht zusammen, dass alles verbunden wird. Das dauert seine Zeit. Und dann bringst du das dem Gast und der sagt, nö, ich will aber dafür, ich will Klöße dazu haben.
Nein!
Na, okay.
Ja, lieber Picasso, nimm mal nicht die Farbe, sondern nimm mal die Farbe. Ich glaube, die ist besser, wenn du damit malst. Ja.
Besser zu meinem Wohnzimmer.
Richtig, ja. Ja, verrückt. Ich habe da so ein bisschen eine Theorie mit den Deutschen. Und zwar glaube ich, dass wir, die Deutschen, recht unsicher sind, ne? Und wenn wir Dinge wiedererkennen oder wir gehen essen und dann rechne ich davor schon mit meinem Schnitzel mit Pommes, weil das kenne ich, ne? Und dann möchte ich das genau so haben. Und wenn dann irgendwie plötzlich eine hausgemachte Mayonnaise da ist, ne, dann springt die außerhalb von meinem Raster. Und dann möchte ich mich gern, glaube ich, beschweren. Ja? Und vielleicht, so meine Theorie, dass andere Nationalitäten da ein bisschen mutiger sind und einfach sagen, mach mal. Du bist
ja
Künstler.
Essen ist ja auch so eine psychologische Sache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Roulade, ich habe ja eine gewisse Vorstellung, wie eine Roulade schmeckt. Und das ist Zwiebel, Speck, Senf und saure Gurke. Das kenne ich, das ist von meiner Oma, das ist von meiner Mutter, das kenne ich. Und so gehe ich in die Kneipe rein.
Ja.
Zum Beispiel haben wir in Griechenland haben wir die Roulade ganz anders gemacht. Wir haben die mit Feta-Käse geschmiert und Pesto drin. Da ist der Deutsche durchgedreht.
Ja.
Weil das für ihn Roulade, nur das ein Roulade heißt ja eigentlich, am Ende ist das nur gerollt. Das ist Roulade. Gerollt. Mhm. Was da drin ist, ist ja was anderes. Aber man hat ja so sein. Und ich will, wir stellen eine Roulade, die muss so sein.
Ja.
Die darf nicht anders sein. Ja, das ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit dem Kopf zusammenhängt bei den Deutschen. aber so ist es manchmal. Also da habe ich schon echt meine Probleme gehabt hier in Deutschland. So. Ich war dann auch froh, dass ich in der Küche bin, dass ich dann auch nicht im Service war und dort Widerwort geleistet habe.
Ja, ich denke, aber das ist auch so ein Thema vom Service. Wir sind so die Menschen abholen müssen. Wenn wir am Gast stehen, dann müssen wir rausfinden, was möchte der Gast. Und wenn da ein Kellner steht, der einfach nur die Bestellung aufnimmt und der Gast sitzt da mit seiner Vorstellung von der Roulade und er bekommt was ganz anderes, genau, der Kellner gibt einfach nur die Bestellung weiter, hat aber mit dem Gast gar nicht interagiert, hat gar nicht so richtig mit ihm gesprochen, hat ihn nicht kennengelernt. Wenn da jetzt der Günther sitzt, keine Ahnung, 63 Jahre alt und ich merke, er bestellt eine Roulade und ich weiß, die schmeckt nicht so wie bei Oma oder bei seiner Mutter oder bei seiner Frau, dann werde ich mit Günther ins Gespräch gehen, werde fragen, ob er überhaupt bereit ist, auf was Neues einzugehen oder so, weil die Rouladen bei uns anders sind, weil es was Besonderes ist. Und entweder ich hole Günther ab und er weiß, okay, es kommt was Neues, er möchte das Neue ausprobieren, dann ist er schon vorbereitet, dann wird es keine Beschwerde geben. Oder er ist so jemand, wie mein Vater zum Beispiel ein bisschen, der so, oh, was ich nicht kenne, fresse ich nicht. dann kann man Günther zum Beispiel auf das Schnitzel lenken oder so. Und ich finde, das ist die Aufgabe vom Service, dass sie den Gast abholt, kennenlernt und ihn durch die Karte führt. Die Karte lesen können wir alle, aber der Gast weiß ja gar nicht, was drinsteht. Der Kellner schon. Und wenn wir die Gäste abholen, kommen halt auch weniger Beschwerden. Ich denke, das ist ein Kommunikationsproblem. Also nicht ein, der Deutsche hat irgendwie keinen Bock auf neue Sachen Problem, sondern ein Kommunikationsproblem.
Wir hatten ja... Wir hatten in Italien immer, gab es die Vorspeise, die Antipasti. Mhm. Und als Servicekraft war das immer so deine Aufgabe, die Antipasti dem Gast mitzugeben, also zu überreden, dass der Gast die Antipasti ist, weil du da am meisten auch Geld verdient hast, ohne dass der Gast in die Karte guckt. Und das war so die Anfangsaufgabe von mir, wo ich in Italien war. Ich habe da immer zugeguckt, weil die Kellner sind immer hin, haben die Leute überredet und gesagt, wir machen jetzt eine kleine Vorspeise, ein bisschen von mehr, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Und die Gäste haben gesagt, ja, und da war der Kellner glücklich. Da war die Küche glücklich, weil es kam ein Riesenbuffet auf den Tisch. Das hat hunderte von Euros gekostet. Das war dem Gast aber in dem Moment egal, der hat ja zugestimmt. Er hat gesagt, ja, mach mal. Also das Wort mach mal Kellner, das war immer so das größte Kompliment, was du eigentlich bekommen kannst als Kellner. Und dann hast du den aufgetischt. Und in Deutschland ist ja immer nur der Standard, du gehst dorthin, gibst denen die Karte und wartest. Du wartest, bis er auswählt, ohne dass du vorher in die Küche gegangen bist und dich informiert hast, hey Chef, was hast du noch da, was könntest du machen, was können wir, also wie der Susanne sagt, die Kommunikation. In Deutschland geht alles von der Karte aus. Bitte, hier ist die Karte, guck selber, was du haben willst. Am besten stellst du noch selber zusammen, von jedem Gericht etwas und mach deinen eigenen Teller. Und da ist der Kellner glücklich. Und dann ärgert sich aber der Kellner, wenn er in die Küche reingeht und da Druck vom Küchenchef kriegt, ne? Weil er wieder irgendwelchen Mist gemacht hat. Also Kommunikation ist denke ich, das A und O, ja.
Verrückt, verrückt. Krass, also ich merke, ich würde mich da gern noch weiter voll reinbuddeln, aber ihr habt jetzt mit dem Pilot gestartet. Ne? Ihr habt jetzt gesagt, dass da fehlt was. Ne? Das kann noch weitergehen. Dann habt ihr euch irgendwie gefunden und jetzt macht ihr ja noch mehr als nur gute Gastgeber zu sein. Für die Zuhörer, was macht ihr gerade und was ist gerade so euer aktuelles Baby?
Wir haben die Culinary Apprentice Project in Gang gebracht. Das ist ein Projekt, was tatsächlich jetzt am Anfang in ein Konzept ist, um den Betrieben zu helfen, die ausbilden, damit die Ausbildung auch standardgemäß, also ordentlich verläuft. Wir helfen den Betrieben insofern, wir stellen für jeden Betrieb ein Konzept, was wie der Betrieb aufgebaut ist, wie er ausbildet und unterstützen den dabei, dass die Azubis ungefähr in 90 Tagen dann auch wirklich startbereit sind und im Dienstplan eingetragen werden können. Wir versuchen, dass die Leute in der Ausbildung verschiedene Kurse belegen. Was uns da auch sehr wichtig ist, ist diese mentale Unterstützung, Drogen, Sucht, Alkohol, was bei uns in unserer Branche sehr verbreitet ist, damit wir die Azubis auch vorbereiten, damit sowas nicht passiert und wenn es doch passiert, damit die auch vorbereitet sind und wissen, wie sie wieder rauskommen. Es ist ja auch stark verbreitet, was eben die Susanne, wo sie sich drum kümmert, liegen gerne um das Thema Frauen und Frauengewalt oder sexuelle Anspielung. Das sind so Sachen, die in unserem Gewerbe wirklich leider Gottes sehr häufig verbreitet sind, aber immer wieder unter den Tisch gekehrt werden. Darauf wollen wir auch aufmerksam machen mit unserem Projekt und das schon in die Ausbildung mit reingeben. So. Wir wollen vermeiden, dass eigentlich der Azubi nur noch einfach nur mitläuft und einfach nur eine Arbeitskraft ist, anstatt eine ordentliche Ausbildung mitzumachen. Wo man eben auch die Leidenschaft ihm wieder vermittelt, wo er einen Mentor hat, der ihn unterstützt, einen Ansprechpartner, wo er drüber reden kann, wie es jetzt eigentlich läuft mit der Ausbildung, wie es ja auch mal privat aussieht. Das sind so kleine Sachen, die ich von meiner Ausbildung her mir gefehlt haben und die wir gerne auch in die Ausbildung wieder mit reingeben möchten, was ja eigentlich im Grunde genommen sind stinknormale Sachen, die aber bei uns vergessen wurden. Wenn man so drüber nachdenkt, ist es eigentlich, ein Azubi zu haben, ist eigentlich wie, als hättest du einen Sohn oder eine Tochter. So, es ist eine Verantwortung, die du hast. Und man sollte eigentlich auch ihm das vermitteln, was du eigentlich als Leidenschaft hattest. Wenn ich jetzt von mir spreche, vom Koch, kann ich ihn nicht von der Eugen zum Packungsjet-Maschine stellen und sagen, hier, da kannst du deine Soße machen, da kannst du dein Eis machen, mach mal. Ich muss ihm das schon vermitteln, warum. Und wir wollen eben dieses Warum wieder reinbringen. Dieses Warum mache ich diese Ausbildung? Warum sollte ich die machen? Wo führt sie mich hin? Was kann ich damit dann, wenn ich beendet habe, die Ausbildung, was kann ich dann außer Busfahrer noch machen? Und das ist ja so.
Ja.
Und wir haben wirklich einen wunderschönen Beruf. Also es ist Hotelfachfrau, Hotelfachmann, Restaurantleiter, Koch oder Systemgastronom ist ein wunderschöner Beruf, der dich weit bringen kann. Du kannst damit die ganze Welt besuchen. Also du kannst um die Welt reisen und jeder nimmt dich. Also jedes Land hat ein Hotel oder ein Restaurant, wo du arbeiten kannst. Mit einer Ausbildung noch besser. Man kann Sprachen erlernen. Man kann zum Manager werden. Man kann Events machen. Also es gibt so viele Wege nach oben. Und ich finde es schade, dass mir den Azubis, dass die einfach nur billige Arbeitskräfte sind. Und eigentlich dann wie Dreck behandelt werden. Das mag ich nicht. Also, und daraufhin habe ich dann versucht, also dieses Projekt zu starten und bin auch dank Susanne, es sind mir jetzt schon zu zweit, die da weiter vorgehen. Ja.
Okay.
Und versuchen, dass wir die Gastronomie mal wieder so machen, wie sie eigentlich zu sein hat.
Als Gastgeber wieder.
Als Gastgeber, ja.
Wenn ich jetzt an Gastro denke, ja, also da habe ich gleich irgendwie Restaurant, Gaststätten und so im Blick. Da sehe ich dieses Thema irgendwie sexualisierte Gewalt nicht als erstes. Das würde ich so sehen in so in der Bar, in der Kneipe, aber du hast da, wie ich es jetzt rausgehört habe, andere Erfahrungen gemacht oder ihr?
Ja, tatsächlich sogar schon in der Ausbildung. Also meine Kollegin war 17, als sie von einem Koch im Aufzug angefasst wurde und hat sich nicht getraut, darüber zu reden, bis es mir auch passiert ist, dass er mir zu nahe kam und ich laut geworden bin. Und ich habe sie dann quasi mitgenommen und ich habe halt gemerkt, wie wichtig es ist, dass sie gerade junge Frauen jemanden haben, dem sie sich anvertrauen können, der sie ernst nimmt. Weil das einfach immer noch das Thema ist, wenn eine Frau laut über ihren Übergriff redet, dass sie klein gemacht wird, dass sie still gemacht wird. Dass es heißt, ja, was hattest du denn an? Ja, hast du es vielleicht provoziert? Vielleicht hast du ja mit ihm geflirtet. Ja, das gibt ihm trotzdem nicht das Recht, mich anzufassen. So, und Konsens ist nur, ja heißt ja. Also wenn ich sage, du darfst es, dann darfst du es. Und ansonsten darfst du es nicht. Vor allem, wenn das halt, also gerade in der Gastro ist halt oft so, dass du sehr flache Hierarchien hast.
Ja.
Und das ist der Moment, wo sich Männer dann diese Macht irgendwie anders nehmen. Einer meiner Chefs hat das bei mir auch gemacht. Wir waren mitten im Geschäft, ich hatte die Hände voll, ich konnte mich nicht wehren. Es waren hunderte von Leuten um uns rumgestanden, die auf ihr Bier gewartet haben. Und er hat sich mit Absicht hinter mich gestellt, so eng, dass es zu viel war. Einfach nur, um zu demonstrieren, ich kann das mit dir machen. Und das, obwohl alle es sehen.
Okay, okay. Krass.
Ja,
krass. Also
das,
gar
das
nicht
ist
so
ein großes Thema.
Im Nebengang oder in der Küche,
nein,
sondern
nein.
Auch wirklich so vor versammelter Mannschaft.
Genau, gerade wenn es um Macht geht, ist es wichtig, dem Opfer dann zu zeigen, ich kann das machen und keiner greift ein. Alle sehen es und es ist in Ordnung für die anderen. Das ist halt nochmal eine höhere Machtstellung, als wenn man es im stillen Kämmerchen macht.
Ja.
Vor den Augen anderer, genau.
Verrückt, verrückt, verrückt.
Ja. Und dann kommen natürlich noch betrunkene Gäste dazu. Das ist nochmal ein Thema für sich, die dann auch
das,
zu weit gehen.
Genau, wäre so mein Bild gewesen, wo ich sage, ja, da irgendwie der Stammtisch oder so oder der Junggesellenabschied, der sich da noch so rein verirrt. Ja, verrückt.
Das ist mir tatsächlich seltener passiert als von Kollegen und Vorgesetzten.
Aber selbst da ist es ja eigentlich auch dem Chef seine Aufgabe, da einzugreifen. Und vielermals wird es nicht gemacht.
Wenn es der Chef selber ist, dann greift er natürlich nicht ein.
Nee, ich meine jetzt von den Stammgästen oder wenn Leute sitzen.
Ja.
Viele Chefs greifen auch nicht ein, die lassen das einfach machen. Und das ist eigentlich auch schon, das ist schon der Anfang oder das ist schon ein Schritt zu weit eigentlich.
Mhm.
So, weil du hast eigentlich die Verantwortung für dein Personal und du müsstest als Chef da schon ein Zeichen setzen, hey, bis hierher und nicht weiter.
Genau.
Das machen viele nicht. Und dadurch wird das eigentlich dann auch sehr oft runtergekehrt und man hört eigentlich wenig davon. Und wie du das sagst, in Bars oder sonst was, das gehört ja eigentlich zur Gastronomie mit dazu. Also selbst die Disco sollte da einen Schritt machen, gehört irgendwo schrittweise auch zur Gastronomie mit dazu.
Ja.
So, und wenn man sagt, weil Gastronomie eben das schöne Gastgeber ist ja auch das Team und du musst zu dem Team stehen. Und es ist deine Pflicht als Arbeitgeber oder als Chef, dein Team zu unterstützen und auch zu beschützen in der Hinsicht.
Ja. Da muss man zusammenstehen.
Genau, es ist ein ganz schwieriges Thema, wenn das halt eine junge Auszubildende ist und ein Stammgast, der seit Jahren dort isst oder trinkt und man das dann dem Chef meldet. Ja, dann heißt es, ja, der Gast bringt das Geld in den Betrieb, das ist dann, genau.
Ja.
Schwierig, und dann verliert man halt auch Menschen und wundert sich, wieso.
Mhm. Ja, eigentlich nicht schwierig. Eigentlich nicht, ne? Also so ein Charakterding. Das heißt, ihr habt in eurem Konzept habt ihr diese 90 Tage, habt diese verschiedenen Bausteine und Dinge, die ihr dann mit den Azubis macht. Das heißt, ihr macht das für andere Hotels oder Gaststätten, also quasi.
Wir versuchen, dass wir, also mit dem, der Anfang ist eigentlich ganz einfach, wir sprechen mit dem Besitzer oder mit den Chefs von der oder mit den HDs von den Hotels oder Restaurants. Lassen uns sagen, was jetzt so seine Sache ist, wo er seine Fehler sieht oder wo er, wir haben da bestimmte Fragebogen, die wir ausfüllen, erstellen dann gemeinsam ein Konzept für den Betrieb direkt und dann wird der Ausbilder gesucht, die Mentoren gesucht für jede Station. Also wenn das jetzt Housekeeping, Rezeption, Service ist oder Küche. Und dann geht es eigentlich in die erste Woche, ist ja eigentlich die intensivste Woche. Da wird eben, da muss schon mal der Chef selber überlegen, es geht darum, den Azubi eigentlich zu vermitteln, warum, was ist das Konzept, was ist meine Aufgabe jetzt hier in diesem Hotel oder in diesem Restaurant. Weil jedes Restaurant befolgt ja irgendein Konzept, hat eine Philosophie dahinter, das viele eigentlich schon wieder vergessen haben. So, und wenn ich den Azubi das aber schon vermittle oder auch meinen Mitarbeiter vermittle, welches Konzept ich verfolge, welche Philosophie mein Restaurant hat, nicht Restaurant einen Gast bedient, ist ja meistens, steckt ja viel mehr dahinter, was man dem Gast vermitteln möchte. Wenn das schon mal standgegeben ist, weiß die Person ja schon mal, warum es überhaupt das macht.
Mhm.
So. Und dann ist das, da hat mich tatsächlich Susanne drauf gebracht, in Frankreich ist es so, dass die Azubis mitlaufen erstmal. Dass die einfach nur da sind und mitlaufen. Die werden den Gästen vorgestellt, werden dem Team vorgestellt und sollen erstmal auch nichts machen, sondern erstmal begreifen, was jetzt überhaupt die Phase ist, was passiert.
Ja.
So, und in Deutschland ist es so, der Azubi bekommt seinen Arbeitsvertrag, der muss den schnell unterschreiben, damit der in den Dienstplan kommt. Wozu? Was will der in den Dienstplan? Ja. Der kann ja nichts. Warum setze ich den in den Dienstplan? Das ist einfach nur, damit ich eine Schicht verändern kann. Und das soll aufhören.
Mhm. Ja.
Weil der Azubi muss erstmal begreifen, was er überhaupt macht. Und dann wird peu à peu in der Woche schon mal Kleinigkeiten, was kann der denn überhaupt, wozu ist er denn fähig? Und das kann ich als Mentor, muss nicht unbedingt als Ausbilder sein, sondern auch als Mentor kann ich das ja einschätzen, was er kann, was er nicht kann. Und da bekleide ich ihn.
Mhm.
So, und das sind so die ersten Wochen, bis er dann auch mal selbstständig einen Posten übernimmt oder selbstständig, also was heißt einen Posten übernimmt, das Mise en Place macht, die Möhren schneidet, Karotten schneidet, damit du den langsam ranführst und dass du den dann ungefähr nach 90 Tagen kannst du dann sagen, hey, jetzt kannst du auch mal ein Gericht machen.
Mhm.
So, ja. Das ist ja der Sinn. Und jetzt kann er auch in den Dienstplan mit rein, aber immer dann, wenn der Mentor oder der Ausbilder auch mit da ist. Weil ihn alleine zu lassen, ist eigentlich blöd. Das erste Lehrjahr kannst du keinen kalte Wasser schmeißen. Also das haben sie damals mit uns gemacht, da haben sie gesagt, mach einfach. Na, wir haben es irgendwo überlebt, aber es ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache.
Ja, die perfekte Busfahrerausbildung. Okay.
Ja, es ist halt auch gefühlt ein Unterschied. Also wenn man sich das selber vorstellt, man kann etwas noch nicht und man wird sofort gezwungen, es alleine zu erledigen. Ja, man kommt da irgendwie durch, aber man hat Angst, man hat Unsicherheiten, man wackelt da so durch. Es ist wie Fahrradfahren lernen ohne Stützräder. Man fällt ja, oft hin. Und es ist unangenehm. Wenn man jetzt aber den Azubi mitlaufen lässt und ihn noch nichts machen lässt, wirklich auch nichts anfassen lässt, dann wird er langsam warm. Dann fängt er an, das alles zu kapieren, dann passt er Vertrauen, dann geht diese Angst weg, dann geht auch die Berührungsangst vor Gästen weg, dann war er schon ein paar Mal draußen. Also es ist ein anderes Gefühl, ob du in der Küche rumläufst oder draußen zwischen den Gästen. So, das ist auch ein Sichtbarkeitsproblem, das man dann so hat. So, oh, so viele Leute, die gucken mich alle an, wenn ich da durchlaufe. Wenn der Azubi dann lang genug mitgelaufen ist, dann kommt von ihm selber, was er machen will. Dann kommt von ihm die Aktion. So, darf ich jetzt auch meinen Teller raustragen? Und dann hast du ihn, weil dann interessiert er sich dafür. Ohne, dass er zurückgeht, sondern dass er selber von sich aus nach vorne geht.
Und er hat es ja dann auch bei jemandem gesehen, der es schon richtig kann. Und er muss sich nicht irgendwie im Kopf irgendwie, wie könnte das jetzt optimal aussehen? Ja, also das... Da kann natürlich ein Talent dabei sein, ne, der das dann wirklich richtig gut von Tag 1 macht, aber das ist nicht die Regel.
Jetzt. Das ist nicht die Regel, aber es ist auch sehr selten, dass die Ausbilder oder die Facharbeiter das überhaupt sehen, dass das ein Talent ist. Es wird meistens auch einfach übersehen, weil er eben irgendwo hingeschmissen wird, wo er eigentlich gar nichts zu suchen hat. Zum Beispiel ist in der Küche, war früher immer der Werdegang, Spüle, kalte Küche, dann Posten, also Posten sauber machen und dann so weiter und so fort.
Ja.
Was eigentlich völlig sinnlos ist, weil ich habe das mal umgedreht gemacht. Ich habe das bei Chef Days gelernt.
Aha.
Und da gab es einen Koch, der aus Norwegen, der macht das umgedreht. Der lässt die Azubis die ersten Tage in der Küche am Pass stehen, also an der Annonce. Da, wo es eigentlich am heikelsten ist, aber die Annonce, damit er auch wirklich weiß, was er da macht.
Die Anrichte auf dem Teller oder
genau.
Was?
Genau. Die Annonce ist eigentlich die Anrichte da, wo die Essen rausgehen. Und da stellt er die Azubis hin zusammen mit dem Chef, damit der Azubi auch weiß, was koche ich eigentlich, was richte ich am Ende an. So. Wenn ich da vorne in der Spüle stehe oder da irgendwo anders rumdampfe, dann bekomme ich das ja dann nicht mit.
Ja. Das ist dann wie wenn du in irgendeine Firma kommst, du weißt nicht, was die machen, ne? Und dann heißt als erstes, jetzt kehr mal hier die Halle, das ist wichtig für uns. Ne?
Genau.
Und dann als nächstes darfst du irgendwo Löcher reinbohren, ne? Dann darfst du irgendwo ein Rad hinmontieren und dann hast du so eine Ahnung und zum Schluss ist es dann doch ein Flugzeug und kein Auto. Ne?
Ja, und so diese Konzepte habe ich mir eigentlich, das habe ich mir dann immer mal so abgeguckt. Und ich muss auch sagen, es funktioniert. Ein Paradebeispiel von Azubi und das war eigentlich auch mit der Grund, warum ich das eigentlich so emotional auch mache. Ich hatte einen Azubi gehabt. Der kam. Und das waren 11 Azubis, die kamen ins Brauhaus und der hatte seine Jacke so offen gehabt. Ja, so Brust raus. Und er hat mir gesagt, was soll denn das? Jacke bitte zumachen, Kochjacke zumachen. Er hat gesagt, ja, Gordon Ramsay macht das auch. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist mein Azubi. den nehme ich, keine Ahnung warum. Und das waren die ersten 2 Jahre, die waren echt kritisch. Also die waren laut, das kam immer laut Gesetz, darf ich nur 8 Stunden arbeiten, laut Gesetz habe ich jetzt Pause, überall laut Gesetz, laut Gesetz. Aha. Der hat wahrscheinlich das Gesetzbuch gelesen gehabt. Arbeiten wollte er nicht unbedingt und es war auch immer alles zu viel. Ich bin an meine Grenzen gekommen, wir hatten ein Stadtfest gehabt, da war der auf einmal weg. Da haben wir den überall gesucht, da kam der dann irgendwann nach 3 Stunden kam der dann wieder. Und meinte, er war mit seiner Oma im Kino. Ich sag, wie bitte? Ja, ich hatte Karten fürs Kino gehabt, aber ich hatte ja Pause gehabt und ist ja ins Kino gegangen, ohne Bescheid zu sagen, ohne irgendwas. Und, ich war wirklich am Verzweifeln, hab gedacht, das wird nicht. Der hatte dann sich beschwert gehabt, weil er 1,5 Stunden Überstunden hatte. Ich hatte fast meinen ganzen Monat schon voll an Überstunden. Und dann kam die Corona-Zeit. Restaurant war fast leer, und er als Azubi musste bleiben. Die waren ja noch irgendwie angestellt und ich bin auch geblieben. Und dann wir hatten so eine Gruppe gehabt von 15 oder 20 Leuten, die kamen jeden Tag, haben Essen abgeholt. Und da habe ich gesagt, pass auf, das übernimmst du. Und du darfst kochen, was du willst. Es ist mir egal, wir reisen durch die Welt. Und da hat er wirklich tatsächlich dann angefangen, da hat es bei ihm wahrscheinlich oben Klick gemacht und er war wie ein Schwamm. Er wollte wissen, er wollte wissen, er wollte wissen. Und wir haben uns durch die ganze Welt, alles was ich kannte oder was ich damals gelernt hatte, das habe ich ihm wiedergegeben. Ich saß abends im Bett und habe überlegt, was lässt du den kochen? Hab mir über Amazon Saumagen geholt. So einen Saumagen, weil der wollte unbedingt von Helmut Kohl diesen Saumagen machen. Und wir haben dort alles gemacht. Und er ist aufgeblüht, wir haben Tacos gemacht, ich weiß gar nicht, wo wir überall hingereist sind, in unsere Küche da, und haben jeden Tag was anderes gemacht. Er hat seine Lehre mit Bravour bestanden, dann haben wir ihm ein Angebot gemacht für Weimar, dann war ich neben besuchen, da hat er gesagt, voller Stolz gesagt, ich bin jetzt Sous-Chef. Da sind wir fast die Tränen gekommen, und letztens vor ein paar Wochen, gucke ich in Instagram in seine Story rein und da hat er bei Mein Lokal, Dein Lokal mitgemacht und hat das auch noch gewonnen.
Cool.
Und dann kam eben von ihm nur die Nachricht, danke Kevin, dass du mir die Motivation dazu gegeben hast. Und das war für mich alles. Also da habe ich gemerkt, wenn du dir Zeit nimmst für diese Azubis, wenn du dir wenn du sie auch mal machen lässt, wenn du sie führst und ihnen die Chance gibt, ihre Talente zu entwickeln, dann wird was draus und es ist was draus geworden. Mhm. Ein anderer Azubi ist in der Sterneküche gegangen, also eben durch Zeit. Ich habe mir die Zeit genommen. Mhm. Und das ist dann, da kam eben auch dieses Konzept zustande.
Schön. Und bei dem, ja. was meinst du, bei dem Azubi, was ist da passiert zwischen zweiten und dritten Lehrjahr? Was war das?
Ich hab ihm gezeigt, dass dieser Beruf Spaß macht und Leidenschaft, also dass man dafür Leidenschaft entwickeln kann und dass der auch Spaß machen kann. Mhm. Es ist nicht nur irgendwie Kartoffeln schälen oder wir haben damals vor Corona haben wir ungefähr 600 Leute am Tag gemacht. Also es war eine à la carte Küche und da war wirklich Stress ohne Ende. Und wir waren ein kleines Team, wir hatten keine Zeit für die Azubis und unser Chef hat sich keine Zeit genommen. Und das war schade. In dem Moment, wo du, und er wollte ja am Anfang, er war ja auch auf Gordon Ramsay, ich meine, wenn du seine Laufbahn kennst, mit Gordon Ramsay, der hat auch viel, der hat auch die Hölle durchgemacht. Das war was anderes. Aber er hatte diesen kleinen Funken gehabt und den habe ich ausgenutzt dann, in der Zeit, wo ich wirklich richtig Zeit für ihn hatte. Und das war, ja.
Zeit und der Funke. Naja. Hast du auch schon Azubis an die Seite gestellt bekommen?
Ja. Ich habe auch zwei ganz schwierige Azubis begleitet durch ihre Prüfung. Und ich habe auch da gemerkt, es nimmt sich keiner Zeit für sie. Also ich war zu dem Zeitpunkt Assistenz der Betriebsleitung. Das heißt, ich hatte keine aktive Schicht, in der ich am Gast sein musste oder in der Küche eingespannt war. Ich konnte mich relativ frei im Betrieb bewegen. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, mit den Azubis auch mal in eine ruhige Ecke zu gehen und sagen, so, guck mal, jetzt lernen wir Teller tragen. Einfach die das auch mal üben zu lassen. Mhm. Weil man ja im Betrieb während der Arbeitszeit gar keine Zeit hat, so diese kleinen Übungen machen zu lassen. Ja. So, wer macht denn das noch? Wer stellt den Azubi hin und lässt ihn 2 Stunden Teller durch die Gegend tragen? Und ich habe gesagt, du nimmst jetzt so viele, wie du schaffst. Und du läufst bitte bis ans Ende des Restaurants. Du läufst jetzt nicht nur zum nächsten Tisch, sondern du läufst wirklich die ganze Strecke hin, du stellst sie alle ab, du legst das Besteck hin und dann räumst du sie alle wieder ab, legst das Besteck richtig drauf, ich zeig dir, wie das geht und dann räumst du sie wieder zurück. Weil dann haben die auch eine Sicherheit. Dann haben die auch, wenn die am Gast stehen und die Teller abräumen müssen, haben die Sicherheit. Das ist so, finde ich, der kritischste Moment im Service, wenn man da so irgendwie 8 Teller abräumen soll, die sind alle mega groß, mega schwer und dann soll man da noch irgendwie das Besteck dazwischen, ohne dass es runterfällt. Und wenn du dann halt als frischer Azubi da an Gästen vorbeiläufst und dir fällt was runter, oh mein Gott, das ist so dieses, alle haben es gesehen, alle haben es gehört.
Gehört auf jeden Fall.
Ja, genau. Und wenn man das halt rausnehmen kann, weil sie einfach dann Übung und Training haben, dann werden die ruhiger. Dann werden die einfach auch selbstbewusster am Gast. Und das hilft ungemein.
In eurem 90-Tage-Training, mir geht es nicht ganz runter, weil das ist ja jetzt auch keine komplexe Sache, sondern ihr gebt den Azubis einmal auch wieder Raum und Zeit, ne, euer Know-how, Ende vom Lied, die arbeiten ab dem 90. Tag ja schon viel sicherer, viel konsequenter. Aber das hört sich so an, als wäre das nicht normal in der Gastrobranche.
Ja, es ist halt üblich, dass sie ins kalte Wasser geworfen werden. Dass sie das schon irgendwie irgendwo lernen, so während des Betriebs, so Learning by Doing mäßig. Aber warum ist es denn ein Ausbildungsbetrieb? Es hat ja einen Grund, warum es eine Ausbildung gibt, weil vielleicht Learning by Doing nicht ausreicht, um alles aus dem Beruf rauszuholen. Du würdest dir zum Beispiel auch nie sagen, geh mal ein Herz operieren. Das wirst du schon nebenbei lernen.
Genau.
Also da würde ja keiner dran zweifeln, dass man das vorher lernen muss und dass da einfach ein Chefarzt dabei stehen muss, wenn der Assistenzarzt das erste Mal operiert. Da würde keiner zweifeln. Wieso glauben wir, dass es in der Gastronomie einfach jeder Quereinsteiger kalt ins Wasser geworfen genauso gut macht wie die Fachkraft? Also ich habe damals auch gemerkt, dass meine Lust verloren geht, wenn ich sehe, dass Aushilfen oder Azubis einfach ins kalte Wasser geworfen werden und keine Erfahrung haben, nichts können und also gerade die Aushilfen 2 Euro weniger verdienen als ich. Mhm. dann denke ich mir so, okay, und wofür habe ich mir den Arsch aufgerissen? Wofür habe ich mir 3 Jahre lang den Arsch aufgerissen? Wieso habe ich 5 Jahre Berufserfahrung? Und der kommt hier rein, manchmal sogar noch mit einer Einstellung und einer Haltung, die einfach für den Beruf, wenn man ihn liebt, nicht passt. Und er bekommt fast gleich viel Geld. Und dann denke ich mir so, okay, wenn du deine Mitarbeiter demotivieren willst, dann machst du das genau so. Dann stellst du einen Facharbeiter ein und 2 Aushilfen und er muss dann noch ausbügeln, was die anderen nicht schaffen, weil sie es nicht wissen. Also als Facharbeiter hast du dann ja mehr Arbeit, wenn die anderen nicht so arbeiten, wie sie sollen. Und dann bekommst du noch nicht mal genug Geld dafür. Das ist so der Moment, wo es dann interessant wird, wo man sich dann denkt, so, okay, vielleicht werde ich doch Busfahrer. Bekomme ich mehr Geld und habe meine Ruhe.
Ja, natürlich. Also ich denke auch, dass ich das irgendwann lernen würde, wenn ich genügend Leute aufschneide und die operiere, dann lerne ich das auch irgendwann. Ja?
Aber da würden auch sehr viele bei sterben.
Ja, natürlich, aber ich lerne das ja irgendwann. Ja, ja, aber die Phase,
ein bisschen
die
ist Vergleich ja, muss sein.
Ist ja viel, viel länger. Ne? Also das streckt das auch, sich ja alles. Ne? Und wenn man am Anfang, ich glaube auch nur, wenn ich nur 28 Tage da als Chef irgendwie richtig Energie reingeben würde, dann bekäme ich ja das Doppelte und Dreifache zurück. Ja, wenn ich jetzt ein Zeitfenster von 90 Tagen habe, ja, also 90 Tage ist auch immer mein Lieblingsfenster, wenn ich irgendwo was Projekte mache, wenn ich irgendwo was anstoße, weil in 90 Tagen, da geht richtig was. Ne? Das ist richtig, richtig lange, aber es ist nicht so, dass man sagt, nächstes Jahr Weihnachten, das kann man sich nicht vorstellen, sondern 3 Monate ist immer, immer sehr greifbar. Und ihr habt ja da das Pilotprojekt schon am Laufen. Wie haben die Praktikanten das aufgenommen? Wie war da so die Rückmeldung von denen?
Bei uns zum Beispiel, ich habe das ja indirekt, ich habe das mit meiner Chefin besprochen gehabt, dass wir das bei den Praktikanten jetzt durchführen. Mhm. Und meine Praktikanten sind überwiegend Araber und also Deutsche sind auch ein paar dabei. Wir haben 5 Leute gehabt. Mhm. Oder haben wir jetzt immer noch. Und denen gefällt das, die Rückmeldung ist, dass sie alle bei uns eine Lehre machen möchten. Mhm. Also wir haben jetzt 5 Bewerber, die wir auch nicht alle aufnehmen können. Ich musste die jetzt in den anderen Hotels mit verteilen. Das ist die Rückmeldung. Aha. Weil die auch wirklich nicht nur den Frühstücksservice mitgemacht haben, die haben Housekeeping mitgemacht und die haben von einer Rezeption durften sie mitmachen. Die waren mit bei der Chefin drin und haben zugeguckt, was überhaupt so ein HD überhaupt macht. Und das ist für die Praktikanten eigentlich schon viel besser. Die wissen ganz genau, wenn ich jetzt hier die Lehre beginne, was ist eigentlich schon mal zu tun.
Was kommt auf mich zu?
Sie sind eingebunden ins Team mit drin. Also das sind keine, die da... Ich kenne das noch, Praktikanten. Ja, jetzt kommt der Praktikant, da kommen wir mal ordentlich putzen. Das gibt's bei mir zum Beispiel nicht, die sind nicht zum Putzen da. Ja, das können auch meine Facharbeiter machen. Die können auch putzen. Und der Praktikant, der darf eben am Gast sein, der darf das Buffet aufbauen. Der darf auch mit Tische abräumen, der darf auch mal mit ins Haus gehen und mal gucken, was da überhaupt gemacht wird. Was ist denn eigentlich so der Beruf Hotelfachmann oder Hotelfachfrau? Was sind meine Aufgaben? Und nachdem die wollten, haben sie alle ihre Bewerbung abgegeben und gesagt, wir würden gerne hier unsere Ausbildung haben. Und dann haben wir gesagt, okay, 3 können wir aufnehmen, aber der Rest müssen wir jetzt mal gucken. Mhm. Und das ist schön. Also man merkt, wenn man sich wirklich, es ist Zeit, die man braucht. Und es ist einfach nur Zeit, die man investiert. Ich habe meine Kolleginnen, die bei mir im Frühstück mit sind, die habe ich darauf vorbereitet, denen habe ich das gesagt, ich sage das auch, die dürfen mitlaufen, die dürfen das. Und die sind vom älteren Schwung, die haben gesagt, oh, da können wir putzen. Und ich habe gesagt, nee, putzen könnt ihr. Ihr dürft dann putzen. Natürlich dürfen die auch mal mit, also müssen die auch mit putzen, weil das gehört auch mit dazu. Ja. Also auch in der Küche sind zum Beispiel 80% des Vorbereitung sauber machen, Vorbereitung oder Nachbereitung sauber machen. Kochen ist ein kleiner Teil. So, also musst du das trotzdem wissen, wie du sauber machst. Aber dass der Azubi oder der Praktikant jetzt einfach nur reingeschmissen wird, um sauber zu machen, nee, da kann ich mir auch eine Putzhilfe holen. Oder eigentlich, ich als Fachkraft weiß es ja eigentlich besser und schneller, wo ich sauber zu machen habe, als der Praktikant. Dem Praktikanten muss ich das erstmal erklären wieder. So, wie wird die Spüle gemacht? Wie will ich die Teller haben? Wie will ich die Pfannen haben? Wie muss das Buffet stehen? Das ist ja viel mehr Aufwand, als wenn ich es selber machen würde. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wo ich es hinhaben will, bin viel schneller.
Ja.
Das begreifen die meisten aber nicht.
Ja, das und hält sich ja noch dieses Sprichwort, Lehrjahre seien keine Herrenjahre. Ich habe das so oft gehört und ich fand das so bescheuert. Weil was bringt es mir, wenn ich 3 Jahre lang putze, dann kann ich ja immer noch nicht kochen hinterher.
Das Problem, was eben viele auch nicht sehen in der Ausbildung, ist ja nicht nur, dass du die, wenn der Azubi dann irgendwann mal weg ist, deinen Betrieb verlassen hat und eine scheiß Ausbildung hatte, dann geht er irgendwo arbeiten, vielleicht, wenn du Glück hast, noch in diesem Beruf, geht irgendwo hin, muss irgendwas machen und kann es nicht. Dann kommt natürlich die Frage, mal, wo hast denn du gelernt? Fällt ja auch wieder auf dich zurück als Ausbildungsbetrieb. Das verstehen auch viele nicht. Ich finde auch, dass viele überfordert sind mit so einem Auszubildenden, weil die gar nicht darauf vorbereitet werden. Der Chef, der sagt, ich hole mir jetzt 5 oder 10 Azubis rein und gut ist. Ich hatte das auch schon, da kam einer die Treppen hoch, da kam ein Chef, ach hier, das ist dein Praktikant und dahinter kommt dein Azubi. Da standst du da, hä? Warum hat das mir keiner gesagt?
Ja.
Und das finde ich immer halt, dieses Ausnutzen von diesen Leuten, finde ich halt kacke.
Sind halt einfach die billigen Arbeitskräfte so in dem Blick, ne? Man hat dann plötzlich diese 40 Stunden oder was auch immer, wo man drüber verfügen kann. Ja, ich muss jetzt niemand einstellen. Und
man kriegt ja auch Förderung noch zum Start mit dem Auszubildenden etc. Aber ich bin der Meinung, Gastronomie, so wie ich sie erlebt habe, in Italien, also in Neapel, war Gastronomie, wir reden jetzt von 1998, 1999, da war Gastro einfach nur für billige Arbeitskräfte. Also du bist da ist jeder reingekommen, jeder hat gekocht, jeder hat gespült, jeder hat irgendwas gemacht, jeder hat mal Service gemacht, um sich Geld zu verdienen. Es wurde einfach, das war Gastronomie. So, wir sind jetzt dazu gekommen, dass es eigentlich ein Betrieb ist, wo du eine 3-jährige Ausbildung brauchst, um Koch zu sein. Es gibt Sterneköche, es gibt das Niveau der Küche oder der Gastronomie ist viel höher. Also muss ja auch die Ausbildung viel besser sein. Weil ansonsten kommen wir dann wieder zu dem, wie es damals war. Also wir entwickeln uns langsam wieder zurück, anstatt nach vorne zu gehen. Weil Koch oder Hotelfachmann ist ein wahnsinnig geiler Beruf. Und dafür braucht man nicht nur eine 3-jährige Ausbildung. Du musst ja dann auch noch die Welt durchreisen, um das überhaupt... Also man lernt nie aus als Koch. Also ich kann nie sagen, dass ich irgendwie fertig bin. Ich bin fertig. Ich habe jetzt so das 10. Flugzeug gebaut. Ich weiß alles. Nein. Das Essen entwickelt sich weiter, die Trends entwickeln sich weiter. Es ist ja immer irgendwo was los bei uns. So, und das muss Anerkennung. Und da musst du auch dafür sorgen, dass die Auszubildenden das lernen. Wenn ich die jetzt aber einfach so ins kalte Wasser schmeiße und sage, hey, das wird schon irgendwann mal. Warum bin ich dann Sternekoch, wenn das dann so hoch ist? Wenn das so hoch anerkannt sein müsste, mein Teller kostet was weiß ich für ein Geld, aber du als Auszubildender, das wird schon irgendwie. Nee, wird's nicht. Man muss es lernen, um da hochzukommen. Und das versuchen wir ja eben dann bald, also das in den 90 Tagen sind sie wieder viel zu kurz, aber in den 90 Tagen kannst du die Leidenschaft von den Azubis rauskitzeln. Ja, also.
Ihr seid da live dann vor Ort oder macht ihr auch Online-Geschichten oder irgendwie Hybrid? Was ist da so euer Ansatz? Hybrid
eigentlich. Also es kommt drauf an, also wenn der Betrieb jetzt möchte, dass wir da vor Ort sind, ständig, dann auch gerne. Die meisten Sachen können ja aber heutzutage ja online alles machen, also ist ja kein Thema. Weil oftmals ist es auch so, wenn du dann dorthin gehst oder wenn dir da jemand über die Schulter guckt, wird es natürlich dann anders. So kann man das online machen. Ich denke mal, das ist dann am Anfang schon mal besser. Ja.
Schön, 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 schön. Ja, also es wird natürlich auch alles wieder hier, wie man so bei Podcast immer sagt, unten alles verlinkt. Also man findet euch auf jeden Fall, wenn euch das liebe Zuhörer, anspricht, ja, und ihr da Bedarf habt. Genau, also ich hab den Kevin auch ganz leicht bei LinkedIn gefunden. Ja, krass. Und gibt es jetzt irgendwas, wo ihr sagt, kulinarisch dieses nächstes Jahr möchte ich noch lernen? Also irgendwie eine andere Art zu kochen oder ähnliches? Habt ihr irgendwas auf der Liste, was der nächste Schritt wäre?
Was der nächste Schritt wäre? Also jetzt im Thema Kochen?
Ja.
Nee, eigentlich wollte ich das Schnitzel wie meine Oma machen, ja, aber nein, kulinarisch momentan nein. Es ist viele, was mich interessiert, ist das Asiatische, aber da möchte ich gerne mal hin.
Mhm, dort lernen.
Also da würde ich lieben gerne mal hinreisen.
Mhm.
So, Tokio oder so, also dieses Streetfood. Ich mag Streetfood und ich möchte meinen Sohn jetzt bald besuchen gehen, der wohnt in Neapel, also, und da mal wieder eine Pizza essen, das sind so, ich mag so die traditionelle Küche, also für mich müsste es jetzt mega schick sein.
Ja.
Ja.
Bei dir, Susanne, hast du irgendwas noch auf der Liste?
Ich bin eher so der süße Typ, also ich habe auch zur Ausbildung zum Abschluss ein Dessert-Kochbuch geschenkt bekommen.
Ja.
Ich bin mich gerade am Vorarbeiten in die vegane Küche.
Aha.
Weil das ja erstens jetzt auch eher so in die Trendrichtung geht, dass die Menschen mehr bewusst werden, mehr auf vegan umschwenken. Mhm. Es gibt mittlerweile auch mehr vegane Produkte, wo ich aber ja. halt nicht so gerne kaufe, weil die Zusatzstoffe mir so ein bisschen aufstoßen, wenn es zu viele sind. Und ja, da will ich so ein bisschen mehr reingehen, auch was veganes Backen angeht. Da gibt es auch in Berlin schon ganz, ganz tolle Orte, wo man vegane Kuchen kaufen kann und so, und ich will das einfach selber auch ausprobieren, weil ich immer selber gerne gebacken habe und auch Cupcakes
ja.
und sowas gemacht habe.
Ja, die veganen Kuchen, die kann man mittlerweile wirklich essen. Als ich irgendwie meine ersten zwei Kuchen mal probiert habe, das war noch zu Studienzeiten, genau, bin ich fast erstickt. Aber ja, da hat man natürlich jetzt schon noch mal mehr Auswahl. Ja, ich denke, dass Kevin hat mich überzeugt, dass ich das Projekt Rouladen noch mal angehen muss. Habe ich jetzt, weiß nicht, erst drei oder vier Mal versucht und drei oder vier Mal war es okay. Wobei es nicht am Fleisch lag. Also das war gut. Ja, verrückt, verrückt, verrückt.
Ja, das
also,
ist zum Beispiel auch so ein Ding, dieses Fleisch. Ne? Also was mich interessieren würde ist, wie schaffe ich es, dass veganes Essen aussieht und schmeckt wie Fleisch, dass es keiner merkt? Also ich habe von einem Restaurant gehört, die tatsächlich nur vegan kochen und die halt so Hausmannskost anbieten.
Aha.
Und die hatten eine Kritik von einem Gast, dass er nichts Veganes auf der Karte gefunden hat. Dabei ist alles vegan.
Verrückt.
Also
okay.
Die haben das schon umgesetzt. Das würde mich auch interessieren.
Ja. Ich finde immer, muss das gar nicht sein. Also ich finde es ein bisschen schade, ne, wenn man dann so eine vegane Wurst oder so kauft, die dann so aussieht wie eine Wurst, weil es ist ja keine Wurst, sondern es steht für sich. Ne? Also es ist eine Sache, die macht die Speisekarte oder die Küche, also in meinen Augen zumindest, einfach ein bisschen reichhaltiger, ne? Dass man das dann auch nutzen kann. Aber
für den Koch ist das eigentlich so, die veganen oder die Trendgeschichten eigentlich was Gutes. Ne? Man muss mal wieder seinen Kopf anstrengen. Ne? Weil man hat ja immer so die klassischen Sachen, Fisch, Fleisch, ne? Vielleicht mal mit Käse.
Aha.
Und man hat ja auch seine Standardrezepte. Und so ein veganer Teller, was kann ich da jetzt machen? Ne? Da muss man schon dreimal überlegen, auch als gestandener Koch oder so. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass man da eben ein bisschen rumbasteln kann.
Ja.
Oder dass es solche Trends eben gibt und dass man da eigentlich auch, eigentlich ist es ja nicht mal mehr ein Trend, also es ist ja eigentlich mehr ein Standard geworden, also dass du vegane Sachen anbietest in einem Restaurant, das ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken heutzutage.
Mhm.
So.
Das stimmt. Ja, in den
und,
Städten auf jeden Fall, so sag ich mal jetzt, in den Städten auf jeden Fall, ich bin ja hier so auf dem Dorf, ne? Wenn wir zu einem Dorffest gehen und wir wollen nicht ein Steak oder eine Wurst essen, puh, dann ist schon echt immer dünn. Und ja, schade, weil gibt sicherlich einige Menschen, die das nehmen würden. Ja, also nicht nur 3-4, sondern ich denke mittlerweile schon ein Drittel der Menschen würden da auch auf so einem Dorffest was anderes kaufen. Ja? Oder hier, wenn man in eine Gaststätte hier geht, ja, schwierig da was Gutes zu finden, außer einem Salat mit Putenstreifen. Der Klassiker.
Ja, der Klassiker.
Was Vegetarisches? Ja, nehmen Sie halt einen Salat mit Putenstreifen. Ja. Ja, prima. Wir sind schon echt ganz gut mit der Zeit durch. Ich kann euch nicht entlassen ohne die letzte Frage, die ich so ganz gerne stelle. Und ihr kennt ja wahrscheinlich diese großen Werbeflächen, ja, was sind das so, 3 auf 5 Meter, wo sie dann irgendwie was hinmachen. Wenn ihr jetzt bei euch so eine Werbefläche hättet, was würdet ihr da drauf schreiben? Ja, dass es auch wirklich jeder sieht, jeder sehen muss. Ja, also das kann natürlich jetzt euer Projekt sein, das kann aber auch vielleicht irgendwas, was euch wichtig ist, sein. Darf auch jeder für sich beantworten.
Ja. Du zuerst.
Ich überlege noch.
Ja.
Was müsste die Welt wissen?
Also was ich immer sage, es ist ein Statement von mir, wer in der Gastronomie pleite geht, der hat das Spiel nicht verstanden. Mhm. Weil man hat einfach den Vorteil gegenüber dem Einzelhandel, du musst den Gast, der bei dir sitzt, nicht mehr überzeugen, dass er sein Geld bei dir lässt. Das hat er ja schon entschieden. Du musst ihm nur noch sagen, wie viel.
Er sitzt schon.
Und das ist deine Aufgabe als Gastgeber, dass du den Gast abholst und ihm sagst, wie viel er ausgeben soll. Und der Witz ist, je mehr die Gäste ausgeben, umso eher kommen sie wieder.
Mhm. Okay. Für mich, also was ich immer sage, ist, Gastronomie ist der schönste Beruf der Welt. Und dabei bleibe ich auch. Wir müssen ihn bloß schöner machen. Also wir müssen ihn noch schöner machen. Und wir müssen es zurückbringen.
Sehr schön. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Man hat es echt gemerkt, so ihr brennt für den Job, ihr brennt für das Gastgebersein. Es war total schön, so das A zu hören und B dann auch zu sehen. Genau, merkt man auch immer, wenn jemand sowas einfach nur sagt oder wenn's Feuer in den Augen funkelt. Von dem her, ich wünsche euch mit dem Projekt, mit der Gastro, mit allem, was so ansteht, ganz, ganz viel Erfolg. Und freue mich, wenn es vielleicht auch nochmal einen zweiten Teil hier gibt und ihr mehr darüber berichten könnt. Danke.
Wir haben zu danken.
Ja, danke dir.